Hallo ihr Lieben, heute melde ich mich mal wieder mit einem neuen Thema, passend jetzt zur Jahreszeit, wo das Wetter kälter und auch so wechselhaft ist und die Kinder alle krank werden, eben zu dem Thema Kinder und Krankheiten. Einen kleinen Ausflug mache ich aber noch in zwei Krankheiten, die ich glaube ich auch schon mal erwähnt habe und die unser Sohn hatte. Und ja, wir hatten da einen kleinen Schreck, weil wir noch nie was davon gehört haben. Aber genau, damit ihr was davon gehört habt und wisst, dass es eigentlich halb so wild ist, genau, stelle ich sie auch nochmal vor. Und ansonsten geht es um die Themen Schnupfen, Husten und Fieber und was man da tun kann, ob man da überhaupt irgendwas tun muss. Genau. Darum geht's jetzt. So, das erste Thema, was ich besprechen oder ansprechen möchte, ist die Neugeborenen-Gelbsucht. Also, es ist so, fast 60% aller Babys entwickeln kurz nach der Geburt eben diese Neugeborenen-Gelbsucht. Also das bedeutet, dass die Haut so ein bisschen gelblich ist und auch in den Augen, das Weiße, das wird ein bisschen gelblich. Das liegt daran, dass die Kinder den Farbstoff Bilirubin einspeichern. Und dieser Stoff, wird einfach nach der Geburt stärker gebildet. Und es ist halt so, dass manche Kinder oder dass manche Kinderlebern oder Babylebern diesen Stoff halt eben nicht schnell genug abbauen können. Und genau, und deswegen speichert sich dieser Bilirubin-Stoff eben im Körper des Kindes ein. Und dadurch kommt es eben zu dieser gelblichen Verfärbung. So, nun ist es aber so, es ist eigentlich nicht schlimm. Also, wenn es unbehandelt bleibt, dann kann es tatsächlich gefährlich werden, weil das einfach auch die Organe bzw. das Gehirn angreifen kann. Aber in der Regel erkennen das Kinderärzte, Hebammen oder auch ihr selbst eigentlich sofort, denn man sieht es dem Kind ja an. Und ja, und dann wird es behandelt und dann ist es in Ordnung. So, wie verläuft diese Neugeborenen-Gelbsucht? Also es ist so, dass das Kind das nicht sofort nach Geburt diese gelbliche Farbe bekommt, sondern es tritt so am zweiten oder dem dritten Tag nach der Geburt erstmals auf. Und ja, den fünften Tag ist es quasi so der Höhepunkt. Also da ist der Bilirubinwert auch am höchsten. Und so circa bis zum zehnten Tag geht es runter. So, jetzt, es gibt übrigens tatsächlich noch einen Unterschied zu einer starken Gelbsucht, die schon ab dem ersten Lebenstag auftritt und die zum Beispiel, also die dauert dann auch tatsächlich länger, irgendwie mehr als 2 Wochen. Das ist dann ein besonderer Fall, aber das werden euch eure Ärzte dann wahrscheinlich sagen. Aber in der Regel, wie gesagt, 60% der Säuglinge haben eben diese normale Gelbsucht und das geht quasi ohne irgendwelche Folgeschäden wieder weg, wenn man es dann eben behandelt. So, und wie wird es behandelt? Naja, also es ist so, dass das Kind viel gestillt werden muss, beziehungsweise ja, einfach mehr gefüttert oder ja, gestillt, also je nachdem, ob gestillt oder nicht, werden muss. Bei uns war das so, dass wir unseren Sohn alle 3 Stunden geweckt haben und ich ihn gestillt habe, und zwar an jeder Brust mindestens 10 Minuten. Warum? Dann durch das Trinken bzw. das Füttern wird die Darmtätigkeit eben angeregt und das Bilirubin wird einfach verstärkt abgesondert. Genau. Und meistens reicht es eigentlich aus. Also wir haben das, glaube ich, eine Woche gemacht Und dann war das vollkommen weg. Wir haben dann beim Arzt immer wieder mal diesen Bilirubinwert messen lassen. Da wird halt dem Kind Blut abgenommen. Und dann wird einfach dieser Bilirubinwert eben festgestellt. Es ist halt so, wenn das Trinken alleine nicht hilft, wenn der Wert zum Beispiel zu hoch ist, dann wird eine sogenannte Phototherapie gemacht. Das ist eine Lichttherapie. Da wird das Baby eben in so eine, ja, in so ein Glasbettchen gelegt sozusagen und wird mit blauem Licht bestrahlt. Und dieses blaue Licht, das greift eben dieses Bilirubin an. Genau, und dann wird es eben nicht mehr von der Leber verarbeitet werden müssen und kann über den Urin eben direkt ausgeschieden werden und genau, und die Leber wird halt damit einfach entlastet. Und das Kind kriegt dann auch noch so eine kleine Brille wie bei Sonnenstudios, damit eben auch die Augen nicht ja, angegriffen werden. Genau, und das ist aber eigentlich auch kein Problem. Es ist nicht irgendwie unangenehm für die Kinder oder so. Sie liegen dann einfach in so einem Bettchen und werden einfach mit blauem Licht bestrahlt. Bei vielen Kinderärzten kann man dieses Teil sogar, diese Lampe sogar ausleihen. Bei manchen eben nicht. Da muss man ins Krankenhaus, aber da muss man sich eben bei seinem Arzt informieren. Aber wie gesagt, also grundsätzlich ist eigentlich so das Erste, was probiert wird, ist wirklich regelmäßiges, häufiges Stillen oder eben Fläschchen geben, damit der Bilirubinwert einfach durch den Darm und durch die Pipi ausgeschieden wird. Und wie gesagt, also spätestens nach 10 Tagen sollte das eigentlich weg sein und war bei uns zum Beispiel auch so. Wie äußert sich das, wenn das Kind Gelbsucht hat? Also wie gesagt, die Haut verfärbt sich gelblich, das Weiße in den Augen wird ein bisschen gelb oder je nach Stärke wird es gelber. Und was halt auch schwierig ist, das Kind ist sehr müde. Also das ist eigentlich das, was das Ganze ein bisschen anstrengend macht. Also wir haben unser Kind tatsächlich wecken müssen alle 3 Stunden, weil der Kleine halt einfach nicht einfach von alleine aufgewacht ist, irgendwie wenn er Hunger hatte, sondern er hat halt echt viel durchgeschlafen, so die ersten Tage und Wochen. Aber wir durften ihn nicht lassen, weil er eben viel trinken sollte. Er ist natürlich dann an der Brust auch eingeschlafen, aber er sollte halt ja pro Brust 10 Minuten trinken und da muss man halt einfach ein bisschen wecken. Da könnt ihr den Kleinen einfach ein bisschen sanft, bitte, bitte ganz sanft an der Schulter schütteln oder die Füßchen kneten. Das könnt ihr ein bisschen kräftiger machen oder so in den Seiten so ein bisschen kneten. Könnt ihr auch ein bisschen kräftiger machen, klar, ohne dem Kind jetzt weh zu tun, aber schon. Ja, nicht so wie, nicht streicheln, sondern wirklich kneten. Und das macht das Kind eigentlich meistens wach. Währenddessen. Und ansonsten habe ich das so gemacht, dass ich halt zum Beispiel links angelegt habe, das Kind gestillt habe, 10 Minuten, eben so ein bisschen versucht habe, wach zu halten. Dann habe ich es meinem Mann übergeben, er hat gewickelt. Und dann kam die nächste Brust dran. Dadurch, durch das Wickeln und das Licht, und das Ausziehen wird das Kind ja dann auch noch mal zusätzlich geweckt und das klappt eigentlich ganz gut. Genau, also wie gesagt, Neugeborenen-Gelbsucht kommt gar nicht mal so selten vor und ist, wenn es rechtzeitig erkannt wird, auch überhaupt nicht schlimm. Also habt keine Angst, wenn euch das betrifft. Das lässt sich beheben und zwar auch ohne große Anstrengung, weil das Kind stillen oder füttern müsst ihr eigentlich sowieso. Genau, das wäre Thema 1. Das zweite Thema ist der Nabelbruch. Das war auch sowas, also es sieht wirklich bei Babys ganz fürchterlich aus, ist aber eigentlich auch nicht so schlimm, denn ist bei Babys auch ziemlich häufig und in der Regel eigentlich auch harmlos. Und was ist eigentlich ein Nabelbruch? Es sieht halt aus wie eine dicke, fette Schwellung am Bauchnabel. Also es kann wirklich sein, dass euer Kind total klein ist und dünn, aber dann einfach so einen tischtennisgroßen Klumpen am Bauchnabel hängen hat. Im schlimmsten Fall. bei uns war es nicht ganz so groß, aber trotzdem riesig. Und ja, das sieht erstmal echt erschreckend aus. Also da muss ich euch nichts vormachen. Also wenn man das halt vor allem auch nicht kennt, dann sieht es halt echt übel aus. Man denkt sich, oh mein Gott. Aber es ist eigentlich halb so wild. Ihr müsst dann einfach schauen, wenn euer Kind einen Nabelbruch hat oder wenn ihr eben feststellt, dass da irgendwie eine kleine Schwellung am Nabel ist oder eine größere, könnt ihr da mal drauf drücken und wenn es weich ist und problemlos zurückgedrückt werden kann, dann ist es eigentlich, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Also klar, ich würde dann trotzdem zum Arzt gehen. Aber so für euch zur Beruhigung, solange das weich ist und ihr das so problemlos zurückdrücken könnt und das dem Kind auch nicht wehtut, dann ist es einfach nur ein harmloser Nabelbruch und lasst euch vom Arzt beraten, aber in der Regel müsst ihr eigentlich gar nichts tun. Woher kommt dieser Nabelbruch? Und zwar ist es halt so, dass die Bauchmuskulatur von kleinen Babys ja noch relativ schwach ist. Und wenn die Kleinen einfach so viel pressen und schreien am Anfang, ja, dann kann es halt einfach dazu kommen, dass ja, dass sich halt einfach, ja, wie soll ich sagen? Also es ist ja so, oder ich fange mal anders an. Der Bauchnabel oder unser Bauchnabel kommt ja dadurch, dass eben die Nabelschnur sich also abgeschnitten wird und dann ja auch irgendwann abfällt. Und genau, und vorher war da ja einfach so eine Durchtrittsstelle für das Kind, wo es ja einfach versorgt wurde. Und es vernarbt dann quasi. Und genau, und wenn es aber nicht genug vernarbt und halt eben das Kind eben viel presst und drückt, bleibt da eben diese Lücke. Und dann können eben, das klingt jetzt eklig, durch diese Lücke eben Teile der Bauchorgane wie eben Dünndarm oder auch der Dickdarm nach außen gedrückt werden. Ja, und das ist einfach ein bisschen eklig. Aber normalerweise, wie gesagt, solange man das einfach problemlos zurückdrücken kann und alles weich ist, ist das kein Problem. Ja, und genau, dann könnt ihr einfach zum Arzt gehen, euch das dann nochmal absichern lassen. Aber wie gesagt, keine Angst, es sieht schlimmer aus, als es ist und es klingt auch schlimmer, als es ist. Aber je älter das Kind wird, desto stärker wird ja auch die Bauchmuskulatur und desto eher schließt sich halt eben diese Lücke und dann bildet sich das alles von alleine zurück. Also uns wurde gesagt, bis zum zweiten Geburtstag spätestens, bei uns ist das innerhalb des ersten Jahres komplett zurückgegangen. Und es gibt durchaus einen besonderen Fall, wo eben Organteile in diesen Bauchspalt eingeklemmt werden. Aber das würdet ihr merken, denn das sind starke Schmerzen und das Kind würde sich übergeben und das ist ein gefährlicher Fall, aber dann würdet ihr das auch nicht so locker zurückdrücken können. Also deswegen ist halt eigentlich so das Wichtigste, wenn ihr Nabelbruch seht, einfach so mal draufdrücken, solange alles weich und schmerzlos für das Kind ist und es sich komplett so nach innen drücken lässt, ist es einfach ein harmloser Nabelbruch und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Genau, wie gesagt, behandelt wird es eigentlich gar nicht, wenn es eben so ein harmloser Nabelbruch ist, wenn man davon ausgeht, dass es von alleine sich zurückbildet. Früher hat man so eine Münze draufgelegt und festgeklebt, aber das ist eigentlich totaler Quatsch, weil sobald ihr die Münze abmacht, quillt es wieder raus. Also es bringt halt einfach wirklich gar nichts. Wenn das Kind Nabelbruch hat, solch einen harmlosen, einen weichen, dann muss einfach gar nichts gemacht werden. Bildet sich das nicht zurück innerhalb der ersten 2, 3 Jahre, dann schaut man, ob das eben operiert werden muss. Aber vorher macht man dann gar nichts. So. Das zu den beiden Themen, dass ihr da auf jeden Fall einfach schon mal was davon gehört habt. Also Neugeborenen, Gelbsucht und Nabelbruch kommt bei Babys sehr oft vor und ist in der Regel harmlos. Also bitte nicht in Panik geraten, wenn ihr oder wenn euer Kind das hat. Nun zu einem akuteren Thema, und zwar Schnupfen, Husten und Fieber. So. Eine Erkältung bei einem Baby oder einem Kleinkind ist anstrengend und nervig für alle Beteiligten. Und deswegen versucht man dann natürlich so schnell wie möglich Heilung zu verschaffen. Was kann man tun? Also es ist so. Tatsächlich kann man gar nicht mal so viel tun. In den ersten paar Monaten, wenn ihr stillt, hat das Kind ja noch so diesen Nestschutz. Das heißt, eure Antikörper gehen halt ja auch auf das Kind über und es ist quasi vor Infektionen durch euch, dank euch, dadurch, dass es in eurem Körper drin war, einfach geschützt und auch durch das Stillen. Und irgendwann ist dieser Schutz quasi aufgebraucht und dann fängt an, das eigene Immunsystem aufgebaut zu werden, was ja total wichtig ist. Und wie baut sich ein Immunsystem am besten auf? Indem es in Kontakt mit Bakterien und Viren kommt und eben dann entsprechend lernt, auf diese zu reagieren. Tatsächlich ist es so, dass ihr eigentlich vor allem Babys, die sich nur durch Muttermilch oder Milch ernähren, kaum anders unterstützen könnt, das Immunsystem aufzubauen. Klar, also ihr könnt rausgehen, auch bei schlechtem Wetter, Kind dick einpacken, aber so im Grunde passiert das eigentlich von alleine. So, nun ist es so, wenn das Kind Schnupfen hat oder Husten oder Fieber, dann ist das ja eigentlich was Gutes, denn das bedeutet, das Immunsystem, vor allem Fieber ist eigentlich was Gutes, denn das bedeutet, das Immunsystem wehrt sich gegen die Angreifer und lernt und wird so quasi eben ausgebildet. Deswegen ist übrigens auch Schnupfen, Husten und Fieber total normal und vor allem, wenn ihr ein Kita-Kind habt im ersten Jahr, wird euer Kind wahrscheinlich jeden Infekt mitnehmen, den es in der Kita nur gibt. Ich habe mal gelesen, im ersten Kita-Jahr ist es normal bis zu 12 Infekten im Jahr. Das bedeutet, ihr könnt damit rechnen, dass mindestens einmal im Monat das Kind krank ist. Muss nicht sein, kann aber passieren. So, genau, und bei solchen Themen wie Durchfall solltet ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen, denn so Magen-Darm-Geschichten sind für Babys und auch Kleinkinder nicht ganz ungefährlich, weil es muss genug getrunken werden, also sie dürfen halt nicht dehydrieren. Das erkennt ihr halt eben daran, dass sehr wenig Pipi gemacht wird oder dass die Lippen ganz trocken sind und wenn ihr die Haut dann so zieht, dass die so relativ langsam zurückgeht. Also das sind alles Zeichen für Dehydrieren, aber so weit soll man es ja gar nicht kommen lassen. Also wenn das Kind oder der Baby Durchfall hat, besser einmal mehr zum Arzt und der gibt dann Entwarnung anstatt eben zu wenig. Nun ist es so, dass es bei Stillkindern natürlich schwierig ist zu sagen, wann es Durchfall hat. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht richtig einschätzen, aber es ist wohl so, also unser Sohn hatte auch nie Durchfall als Baby, aber es ist wohl so, dass der Kot dann sehr anders riecht als das normale und eventuell auch eine andere Farbe hat. Wenn ihr Verdacht habt auf Durchfall bei eurem Baby, dann am besten, wie gesagt, Hebamme oder den Kinderarzt fragen. Da einfach auf Nummer sicher gehen. Genau. Und die Themen Schnupfen, Husten und Fieber kann man eigentlich nicht wirklich behandeln, aber man kann versuchen, es zu lindern. So. Also, was hilft jetzt bei Babys und Kleinkindern, wenn sie Schnupfen haben? Am besten, also wenn ihr stillt, könnt ihr am besten eurem Baby mit so einer Pipette Muttermilch in die Nase tröpfeln. Warum? Weil dadurch halt einfach die Popel und die ganze Rotze flüssiger wird und dann kann es einfach besser rauslaufen, wenn ihr es dann ein bisschen rumtragt, zum Beispiel. Alternativ, wenn ihr eben nicht stillt, könnt ihr auch eine Kochsalzlösung ins Näschen machen, auch mit einer Pipette. Die gibt es entweder in der Apotheke, aber ist halt relativ teuer, oder schaut halt einfach im Internet. Da gibt es haufenweise Anleitungen, wie ihr das einfach selbst anrühren könnt, wie da die genauen Verhältnisse sind. Schaut da einfach mal nach. Was auch noch gut ist, sowohl für Schnupfen als auch Husten, wenn ihr dann bei euch im Schlafzimmer erstens nasse Handtücher aufhängt oder in dem Raum, wo das Baby schläft, nasse Handtücher aufhängt, weil eben diese Luftfeuchtigkeit, diese hohe, gut ist für die Schleimhäute. Und Achtung, eklig, Zwiebelsäckchen aufhängt in dem Schlafraum. Und zwar macht ihr das so: Ihr nehmt einfach eine Zwiebel, schält sie, schneidet sie in kleine Stücke, stopft sie in irgendeine Socke, bindet die Socke zu. Oder in mehrere Socken, quetscht die so ein bisschen, dass quasi die Säfte ordentlich austreten. Und dann hängt das irgendwo in der Nähe von dem Bettchen, wo das Kind schläft, auf. Und dann, ja, durch diese ätherischen Öle quasi, durch die Zwiebel, das ist halt auch einfach gut. Also Zwiebeln sind in vielerlei Hinsicht gut und gesund und allein das Einzuatmen ist halt einfach schon lindernd für die Infektion. Es ist eklig, das ganze Schlafzimmer, wenn ihr Pech habt, die ganze Wohnung stinkt dann danach, aber bei uns hat es echt geholfen. Was ihr auch noch machen könnt, auch sowohl bei Husten als auch bei Schnupfen, ist, dass ihr bei euch ins Bad geht. Alles zumacht, also die Türen zumacht, die Fenster zumacht und dann einfach mal das Wasser in der Badewanne oder Dusche richtig heiß stellt für eine Weile und dann seid ihr ja quasi in einer Art Dampfsauna. Es ist halt nicht sehr wasser- und umweltfreundlich, aber wenn man das mal macht, dann ist es, denke ich mal, okay. Dann ist es quasi wie inhalieren. Also dann bleibt ihr einfach mit dem Baby einfach mal in diesem vollgedampften Badezimmer und das ist halt eigentlich der gleiche Effekt wie eben mit den nassen Handtüchern, dass einfach durch diese Luftfeuchtigkeit das Kind einfach besser atmen kann und das ist auch gut für den Husten. Genau, dann könnt ihr noch, wenn euer Baby noch sehr klein ist und noch klein, also noch so ruhig da liegt, bei Kleinkindern ist es halt schon schwieriger, quasi unter den Kopf etwas legen, damit es ein bisschen erhöht liegt, das Köpfchen, damit eben die Rotze auch einfach rauslaufen kann. Da könnt ihr irgendwas nehmen, was, also es wird irgendwie meistens empfohlen, so einen Ordner zu nehmen. Einfach unter das Kopf, den Kopf zu legen, aber ihr könnt auch irgendwie ein ganz flaches Kissen, ein kleines nehmen oder so. Wichtig ist, egal was ihr da unterlegt, dass ihr das unter das Spannbettlaken schiebt. Also, weil sonst besteht immer wieder die Erstickungsgefahr, vor allem wenn ihr ein Kissen benutzt. Also unbedingt unter das Laken und genau, und dann kann sich einfach das Kind das nicht irgendwie übers Gesicht ziehen oder so. Genau. Was man bei Husten auch noch machen kann, ist, das gibt es in Apotheken, das kriegen vor allem auch Asthmatiker. Also wenn ihr oder eure Partner, Partnerinnen Asthma haben, dann könnt ihr beantragen, dass ihr einen sogenannten Vernebler, ein Rezept für einen Vernebler in der Apotheke bekommt. Wenn ihr das freikauft, sind die ziemlich teuer. Also die kosten irgendwie um die 120 Euro. Lohnt sich meiner Ansicht nach nicht unbedingt. Aber wenn ihr irgendwie sowieso sowas kriegen könnt auf Rezept, dann würde ich es mir einfach mal holen. Genau, und das ist quasi, ihr kennt es vielleicht, dass man inhaliert mit irgendwie Tee und heißem Wasser in einem Topf und dann mit so einem Handtuch über den Kopf drüber. Das ist eigentlich der gleiche Effekt, nur eben ohne heißes Wasser, weil natürlich heißes Wasser mit Babys und Kleinkindern geht halt gar nicht wegen Verbrühungsgefahr. Und dieser Vernebler, der hat auch meistens dann einen Aufsatz für Kleinkinder und Babys, so eine komische Maske. Und da macht ihr dann einfach auch eine Kochsalzlösung am besten rein. Und genau, und dann wird dieses, also kalt, und dieses Wasser wird dann quasi im Vernebler, ja, einfach zu Dampf umgewandelt sozusagen. Und der ist aber auch kalt. Das heißt also, da ist gar keinerlei Verbrühungsgefahr. Und ah, das ist halt ganz wichtig, wenn ihr halt euer Baby oder Kleinkind inhalieren lassen wollt, auf jeden Fall mit solch einem Vernebler und nicht irgendwie mit warmem Wasser anfangen oder hier mit Topf und Handtuch. Das ist einfach viel zu gefährlich. Was ihr dann auch machen könnt bei Husten, ist selbst einen Zwiebelsaft. Aber das natürlich ab einem gewissen Alter, also wenn euer Kind schon gut Brei isst und andere Sachen trinkt als Milch, könnt ihr eben selbst Zwiebelsaft machen. Aber Achtung, normalerweise macht man den mit Zwiebeln und Honig. Das dürft ihr nicht tun, vor allem wenn euer Kind unter 1 ist. Ich würde es auch im zweiten Lebensjahr nicht machen. Macht es am besten mit Zucker. Wie macht man das? Also man nimmt eine bestimmte, also da gibt es auch im Internet einen Haufen Rezepte dazu. Man nimmt einfach eine bestimmte Menge Zucker, man nimmt Zwiebeln, schneidet die klein, dann tut ihr die am besten in so ein Wegglas und lasst es ziehen. Und der Zucker, der zieht dann quasi den Saft aus den Zwiebeln raus. Und genau, und dann könnt ihr den abgießen und in Sieb oder so. Und dann könnt ihr das eurem Kind einfach geben, was weiß ich, dreimal am Tag oder so. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei den Zwiebelsäckchen, nur das ist halt eben, ja, getrunken wird. Ja, und meistens schmeckt es den Kindern tatsächlich auch, weil halt wirklich haufenweise Zucker ist. Und also wir geben eigentlich keinen industriellen Zucker, aber das ist ja in Maßen und ja auch nicht so oft. Und genau, und also bei uns hilft es halt auch echt immer gut. Genau, dann noch das Thema Fieber. Also wie gesagt, Fieber ist ja eigentlich eine gute Reaktion des Körpers auf irgendwelche Krankheiten. Es zeigt, dass der Körper sich wehrt. Deswegen ist es eigentlich gut, wenn man sich selbst und auch das Kind fiebern lässt. Also nicht quasi, also das ist auch bei Erwachsenen nicht so, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, erhöhte Temperatur habt, dann nicht sofort eine Paracetamol zur Fiebersenkung nehmen. Eigentlich ist es gut, wenn man den Körper fiebern lässt und ihn quasi sich selbst gegen das Virus ankämpfen lässt. Natürlich wird es irgendwann gefährlich. Und bei Kleinkindern machen wir das so. Moment, da kann ich mal ganz kurz, fällt mir gerade nämlich ein Buch dazu holen, wo da eine sehr gute Einteilung ist, die ich euch mal vorlesen kann. Da habe ich vorher gar nicht dran gedacht. Moment. Und zwar ist es so, genau. Also bei Kindern ist es so. Ups. Sorry. Also ab 36,5 Grad gilt es als normale Temperatur, 37,6 erhöhte Temperatur, ab 38,5 gilt es als Fieber und ab 39 hohes Fieber. So, es ist halt tatsächlich so, dass man immer schaut, wie es dem Kind geht. Ja, man muss halt einfach darauf achten, dass das Kind viel trinkt, immer. Egal, wie hoch die Temperatur ist. Und sobald es eben ans Fieber geht, wäre natürlich Bettruhe schön. Und wenn man das Kind eben nicht viel zu warm einpackt, weil das Kind ja schon recht heiß ist. Und ja, ansonsten muss man halt einfach schauen, wie es dem Kind geht. Wenn das Kind, also unser Sohn hatte jetzt zum ersten Mal Fieber und bei 40 Grad ist er noch fröhlich rumgehüpft. Und so lange haben wir ihn auch fiebern lassen. Also wir haben wirklich gewartet, bis er so 40 Grad hat, bevor wir ihm ein Zäpfchen gegeben haben. Über 40 Grad war uns dann ein bisschen zu riskant. Ja, bei uns war das dann halt so, dass wir leider ein Zäpfchen gegeben haben, was viel zu schwach dosiert war, weswegen er dann doch auf 41 Grad angestiegen ist. Aber da war er dann auch wirklich schlapp, das hat man dann auch gemerkt. Und dann haben wir ihm ein höher dosiertes Zäpfchen gegeben und das war dann okay. Aber genau, also ich würde schon sagen, also wir lassen das Kind schon so bis 40 Grad selbst fiebern. Aber das muss man natürlich beobachten, wenn das Fieber weiter steigt, wenn es irgendwie über 40 Grad und wenn ihr seht, okay, da passiert eigentlich nichts, dass es wieder weniger wird, sondern es wird immer mehr, mehr, mehr. Wie gesagt, würde ich ab 40 Grad schon Zäpfchen geben. Vorher nicht. Es sei denn, jetzt kommt eben die Ausnahme, eurem Kind geht sichtlich schlecht. Also wie gesagt, unser Sohn ist mit 40 Grad noch rumgehüpft und hat gespielt. Wenn aber euer Kind schon mit 39 Grad total schlapp ist und sich offensichtlich schlecht fühlt, dann solltet ihr da natürlich auf jeden Fall auch schon das Fieber senken. Nur, wie gesagt, einfach nicht zu voreilig handeln, weil, wie gesagt, Fieber eigentlich ja was Gutes ist und der Körper das halt quasi ja selbst schaffen muss eigentlich. Aber wie gesagt, wenn es eurem Kind wirklich sichtlich schlecht geht, dann besser zu früh als zu spät ein Zäpfchen. Also ich würde mir da wirklich bei gutem Zustand eine Obergrenze setzen. Wie gesagt, bei uns sind es 40 Grad. Und aber wenn es dem Kind schlecht geht, vorher schon einfach ein Zäpfchen davon abhängig machen und wirklich viel trinken und bei Möglichkeit viel Bettruhe, was ja nicht immer geht bei Kleinkindern, aber vielleicht dann einfach mal ein Buch lesen oder so. Genau. Und dann sollte das eigentlich, also bei uns haben diese, wir haben Paracetamol-Zäpfchen und die helfen eigentlich ganz gut. Und damit sollte das auch spätestens nach zwei, drei Zäpfchen, je nach Alter, muss man die ja alle paar Stunden geben. Da müsst ihr aber dann in der Packungsbeilage lesen, weil es wirklich auf das Gewicht des Kindes ankommt, wie oft und wie stark dosiert die Zäpfchen sind. Genau, und in der Regel sollte das dann eigentlich gut sein. Dann als letztes Thema noch das Thema Kopfstoßen und Gehirnerschütterung. Das kennen wir wahrscheinlich auch alle, zumindest die, die schon Krabbelkinder haben und älter. Ja, sobald Kinder mobil werden, hauen sie sich ja ständig den Kopf an. Und es ist halt, oder sie fallen um und fallen auf den Kopf und so weiter. Und es ist echt schwer einzuschätzen, wann sollte ich am besten zum Arzt rennen, wann nicht. Also als allererstes würde ich sagen, bei extremen Unsicherheiten besser mal zu viel zum Arzt als zu wenig. Ihr könnt auch bei der 116 117 anrufen, also 116 117. Das ist so die Telefonzentrale der Bereitschaftsärzte. Da könnt ihr eure Lage schildern, dann ruft ein Arzt zurück. Und genau, und dann sagt er euch, was ihr tun solltet oder nicht tun solltet. Manchmal sagen die auch einfach, ja, fahrt lieber ins Krankenhaus zur Sicherheit. Manchmal sagen sie halt auch, ja, achtet da und da drauf. Worauf müsst ihr achten? Und zwar, also wenn das Kind fällt und sich den Kopf stößt, müsst ihr auf folgende Dinge achten. Erstens, schreit das Kind sofort. Also das Kind darf nicht hinfallen und keinen Ton von sich geben. Das wäre schon auffällig. Also wirklich, es sollte sofort schreien oder wenigstens nach ein paar Sekunden, klar, vielleicht so ein Schreck. Und dann schreit es, aber wirklich, dass es da nicht irgendwie minutenlang da liegt und keinen Ton von sich gibt, das wäre auffällig. Dann Ja, übergibt sich das Kind? Also schreien, übergeben. Sind solche Dinge, auf die man achtet, also beziehungsweise nicht schreien und übergeben. Dann leuchtet man in die Pupillen eures Kindes und die sollten quasi, wenn bei Licht werden die Pupillen ja kleiner und das sollte recht schnell und gleichzeitig vor allem passieren. Und sobald ihr das Licht wegmacht, sollten sie schnell und gleichzeitig wieder gleich groß werden. Wenn da irgendwelche Ungleichheiten sind, müsst ihr sofort zum Arzt. Dann müsst ihr schauen, wie ist euer Kind so vom Allgemeinzustand drauf? Also wirkt es schlapp? Ist es sehr müde? Verhält es sich irgendwie anders? Wenn da irgendwas Auffälliges ist, auch sofort zum Arzt. Wenn das Kind sowieso gerade kurz vor Mittagsschlaf ist und eigentlich eh müde ist, dann würde ich das Kind schon nach einer Stunde mal wecken und schauen. Es ist nämlich so, wenn es wirklich Probleme am Verletzungen am Gehirn gibt, dann ist es schwer, diese Leute zu wecken. Und deswegen muss man, also ist aber auch bei Erwachsenen so, wenn es größere Verletzungen sind. Deswegen das Kind sanft wecken, wenn es reagiert. Wirklich auch nur leicht, irgendwie so ein unzufriedenes Stöhnen oder so, dann könnt ihr es sofort wieder schlafen lassen. Es muss nicht komplett wach sein, aber ihr müsst einfach nur testen, ob es eben auf sanftes Wecken reagiert. Genau. Und diese Prozedur, die macht ihr am besten 24 Stunden, solltet ihr das mindestens beobachten. Manche sagen auch bis 48 Stunden. Also wirklich schauen, okay, übergibt sich das Kind ohne Grund einfach ganz plötzlich, fällt es in Ohnmacht und immer wieder in die Pupillen leuchten und also jetzt nicht alle paar Minuten, aber vielleicht alle paar Stunden und eben einfach beobachten, ob sich das Kind normal verhält. Ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen passiert dann nichts. Die Natur hat es schon so eingerichtet, dass Kinderköpfe das gut vertragen, die vielen Stürze. Aber genau, einfach besser mal wissen, auf welche Anzeichen man achten soll. Und genau, und wie gesagt, notfalls einfach immer zum Arzt gehen. Bei Unsicherheiten, beziehungsweise anstatt zum Arzt gehen, erstmal eben bei dieser Bereitschaftszentrale anrufen. Die helfen dann eigentlich auch immer ganz gut. So, das wäre es zu dem Thema Krankheiten, die mir so eingefallen sind. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, schreibt mir gerne eine E-Mail, wie gehabt. Eine Sache vielleicht noch, also ich spreche aus Erfahrungen und eigenen Erfahrungswerten. Ich bin kein Arzt. Wenn ihr irgendwelche Zweifel habt, dann wie gesagt, besser einmal zu viel zum Arzt als zu wenig. Aber so habt ihr mal ein paar Infos, habt die Sachen mal gehört, sodass ihr vielleicht, sage ich mal, ruhiger zum Arzt fahren könnt, als wenn ihr davon, von den Sachen einfach noch nie was gehört hättet. Eine Sache, die mir noch einfällt, die vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist der Fieberkrampf. Und zwar kann es passieren, dass euer Kind fiebert und sich plötzlich verkrampft. Und eben einen Fieberkrampf bekommt. Das ist an sich eigentlich auch nichts Schlimmes, sieht aber schlimm aus. Was müsst ihr tun, wenn das kommt? Das Kind irgendwie sichern, also dass es nirgendwo runterfallen kann, dass es sich nicht verletzen kann. Vielleicht, wenn ihr zu Hause seid, einfach in die Mitte des Bettes legen und mit Decken und Kissen irgendwie einen Wursteln, also drumherum, so dass es halt wirklich sich weder verletzen noch runterfallen kann und sofort den Notruf wählen. Dem Kind bitte in der Zeit nichts zu essen, nichts zu trinken geben. Wie gesagt, einfach Kind sichern, in Ruhe lassen und sofort den Notruf wählen. Die kommen dann, die geben dem Kind dann ein Medikament und dann ist es auch vorbei und Fieberkrämpfe haben eigentlich auch gar keine Folgen oder sowas. Sieht einfach nur schlimm aus. Was ihr noch tun könntet, ist, dass ihr quasi auf die Uhr schaut, wie lange der Fieberkrampf anhält, weil danach werden euch die Sanitäter dann höchstwahrscheinlich fragen. Denn davon hängt irgendwie auch die Dosis ab und welches Medikament. Aber wie gesagt, es ist schlimmer, als es Nee, falsch rum. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Genau. Wie gesagt, so, sobald das Kind einen Fieberkrampf hat, sichern, Notarzt rufen, schauen, wie lange er dauert. Ruhig bleiben, vor allem ruhig bleiben. Denn das Kind regt sich natürlich auch noch viel mehr auf, wenn ihr euch aufregt. Aber das wollen wir ja nicht. So, jetzt habe ich aber wirklich alle Themen angesprochen, die ich ansprechen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch gut informieren. Ihr fühlt euch gewappnet und bleibt ruhig in diesen Situationen, wenn sie euch denn passieren sollten. Und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Macht's gut.